Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Episode 63 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, ist nun am Start. Weiter geht es mit Folge 21 und Lifestyle in den 1980er Jahren, Swinging Hanover. Die 1980er Jahre waren die urban-kulturelle Blütezeit in Hannover. Altstadtfest, Straßenkunst und Musikszene. Hannover glänzte mit Lifestyle und Vielfalt. Swinging Hanover bezeichnete das Lebensgefühl, das diese Stadt seinerzeit ausmachte. Leider war aber alles nur von kurzer Dauer. Aus der lebendigen Metropole wurde wieder die beschauliche Stadt in der Provinz, leider auch noch bis heute, weil Leute am Werk sind, denen jegliches Lebensgefühl abgeht. Es geht dann weiter mit Lifestyle in den 1980er Jahren, Vielfalt dieser Zeit, unabhängig und inspirierend und Folge 22. Für mich brachten die 80er Jahre dann ein Umfeld wieder mit Leichtigkeit und Abwechslung. Die Altstadtszene brachte ganz Überraschendes und Spontanität an Feiern, Festen und abenteuerliche Kurztrips. Und auch beruflich gab es spannende Herausforderungen. Folge 23 heißt dann Lifestyle in den 1980er Jahren, Wirtschaftsboom, Konsumkultur und Luxusautos und beschreibt so auch den zunehmenden Konsumrausch und den Trend zu Marken und Luxus, der den Lifestyle dieser Zeit beeinflusste. Es war die Zeit des Wandels und der kulturellen Dynamik. Auch ich war davon ein wenig beeinflusst, indem ich mir auch einmal einen 911er gönnte. Aber für mich war es auch eine Zeit der Suche nach Identität und der Selbstfindung, geprägt von einer Mischung aus Rebellion und Romantik. Es war eine Ära der Entspannung, Entschleunigung, Erlebnisse, Abenteuer und des puren Lebensgenusses in den 1980er Jahren. Es waren unvergessliche Momente, es war der Lifestyle mit dynamischen Veränderungen, kulturellen Innovationen. Deshalb reinhören und viel Vergnügen beim Rückblick auf vergangene Zeiten.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 1980er Jahren, Swing in Hannover.
Hannover in den 1980er Jahren war eine Zeit des kulturellen Aufbruchs und der urbanen Vielfalt. Die Stadt etablierte sich zunehmend als ein Zentrum des alternativen Lebensstils und der urban-kulturellen Szene. In den 1980er Jahren erlebte Hannover eine kulturelle Blütezeit, in der das Altstadtfest und die Nanas als künstlerische Highlights das Stadtbild prägten. Die Menschen strömten in die Innenstadt, um an der lebendigen Atmosphäre teilzuhaben und die Vielfalt der kreativen Ausdrucksformen zu genießen. Es war eine Zeit voller Experimentierfreude, Offenheit und Möglichkeitssinn, die das urban-kulturelle Flair Hannovers ausmachte.
Dazu hier ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 15, Folge 41.
In den 1970er Jahren und speziell auch Ende der 70er entwickelte sich Hannover zu einem Hotspot der Straßenkunst. Mittelpunkt dieser Veranstaltungen war das seit 1970 jährlich stattfindende Altstadtfest. Es war das erste Stadtfest seiner Art in Deutschland. Zunächst ein reines Kleinkunstfestival entwickelte sich das Fest dann zu einem großen Happening, mit Musikbeiträgen aus allen Stilrichtungen, Kleinkunst- und Straßenkunstprogrammen, Mitmachaktionen, Flohmarkt und gastronomischen Angeboten. Gerade Ende der 70er, Anfang der 80er erreichte diese Veranstaltung ihren Höhepunkt mit über 500.000 Besuchern an so einem Wochenende. Hannover leistete sich etwas, was andere Großstädte nicht hatten, nämlich einen Stadtimagepfleger, Mike Gierke, der Vater der Nanas und anderer urbaner Kunst im öffentlichen Raum in Hannover. Unter dem Begriff Stadtmarketing wurde da etwas geschaffen, bevor dieser Begriff überhaupt erfunden wurde. Die Frankfurter Neue Presse schrieb dazu:
In Hannover fällt den Leuten immer etwas ein.
Ob es das erste Freizeitheim war, der erste Flohmarkt, das erste Straßenkunstprogramm oder eben das erste Stadtfest, eigentlich alles kleine Kulturrevolutionen zu der Zeit. Das war die Zeit, als man über Hannover noch in Ehrfurcht sprach.
So etwas funktioniert nur frei von jedweder politischer Ideologie.
Ein Höhepunkt des kulturellen Lebens in Hannover war das jährlich stattfindende Altstadtfest. Dieses Fest lockte Tausende von Besuchern aus allen Teilen der Bundesrepublik und darüber hinaus an und bot eine bunte Mischung aus Musik, Kunst und kulinarischen Genüssen. Das Altstadtfest war mehr als nur eine Gelegenheit zum Feiern, es war eine Plattform für kreative Ausdrucksformen und ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Lebensstile zusammenkamen, um die Vielfalt und Vitalität ihrer Stadt zu feiern. Das Altstadtfest war ein Höhepunkt des sozialen Lebens. Die engen Gassen waren gefüllt mit Musik verschiedenster Genres, von Punk bis zu New Wave, während lokale Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke präsentierten. Besonders bekannt und beliebt waren und sind aus dieser urban-kulturellen Blütezeit die sogenannten Nanas. Diese imposanten Skulpturen, entworfen von der französischen Künstlerin Niki de Saint-Phalle, sind farbenfroh und übergroß. Sie wurden im öffentlichen Raum aufgestellt und zierten Plätze und Straßen in Hannover und hatten und haben eine unverwechselbare Präsenz auf den Straßen. Die Nanas von Niki de Saint-Phalle zogen als Symbole der weiblichen Kraft und Freiheit die Aufmerksamkeit auf sich. Diese farbenfrohen Skulpturen passten perfekt zur lebhaften Atmosphäre der Stadt und wurden schnell zu einem Wahrzeichen der hannoverschen Kunstszene.
Auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 16, Folge 1.
Hannover war zu der Zeit noch Swing in Hannover, eine bunte Metropole mit den Nanas und weiterer urbaner Kunst. Hannover war der Inbegriff der urbanen Live- und Straßen-Events. Und der Fußballclub bekam von solchen marketingtechnischen Opportunitäten überhaupt nichts mit. Aber genau wie an dem Fußballclub eine wirklich geniale Marketingstrategie vorbeiging, genauso setzte es dann die Landeshauptstadt selbst alles in den Sand, was einmal an genialen Visionen von genialen Köpfen entwickelt wurde. Hannover schaffte sich praktisch dann selbst ab. Man folgte insoweit dem Fußballclub in die Provinz. Aus dem Image wurde ein Damage. Wie sollte nun aus dieser Situation wieder etwas Blühendes entstehen?
Leider war es nur eine kurze Blütezeit, dieses Swing in Hannover.
Aber weder die urban-kulturelle Szene noch der Lifestyle von Swing in Hannover konnten sich lange halten. Was einmal diese Stadt extrem bereicherte, verschwand nach ein paar Jahren wieder. Der Verlust der kulturellen Vitalität und Vielfalt führte zu einer Art Tristesse in Hannover. Mit dem Abgang der Macher dieser Events übernahmen leider politische und Verwaltungspersönlichkeiten ohne Ideen und Visionen das Ruder. Statt einer lebendigen Metropole wurde die Stadt nun zusehends zu einem provinziellen Ort, der nicht mehr die Anziehungskraft und den Reiz vergangener Tage besaß. Bedauerlicherweise verstärkte sich dieser Trend bis in die Gegenwart. Dieser Abstieg repräsentiert eine Gegenbewegung zum urbanen Lifestyle.
Thank you.
Lifestyle in den 1980er Jahren, Vielfalt dieser Zeit, unabhängig und inspirierend.
Nach meiner Trennung von meiner ersten Ehefrau fand ich meine Zufriedenheit und Ausgeglichenheit wieder zurück, und zwar in der Szene der hannoverschen Altstadt. Neue Location, neue Leute, neuer Spaß, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen. Es war nun das Leben, das mir wieder Spaß und Erleben brachte. Es waren Erfolge, die im Beruf eintraten, es war aber auch der Spaß und das Erleben in der Freizeit, in einem Umfeld, das mehr Leichtigkeit und Abwechslung generierte.
Dazu ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 15, Folge 41.
Der Jahres- bzw. Jahrzehntwechsel fand dann krachend für mich in der Altstadt statt. In der London-Schenke gab es geschlossene Gesellschaft für die Stammgäste dort. Und Kalle oder Carl Chen, wie er genannt wurde, war ein Meister der Unterhaltung und ein begnadeter Wirt. Er konnte mit seinen Sprüchen und Anekdoten ganze Gesellschaften unterhalten. Dem Anlass entsprechend traten wir natürlich alle im feinen Zwirn auf. Es war alles vertreten, was damals so zur Altstadtszene gehörte. Vom Unternehmer, über Handwerker, Rechtsanwalt, Arzt, Beamter bis zum Rotlicht. Eine feine Gesellschaft. Nun war die Location nicht besonders groß. In der Mitte befand sich der Tresen, an dem man an allen vier Seiten sitzen und stehen konnte, und an der Fensterfront und an den Wänden befanden sich dann noch einmal Abstellflächen und ein paar Hocker. So insgesamt 40 bis 50 Personen waren also dort zu der Silvesterfeier. Wie es sich in so einer Runde und zu so einem Anlass gehört, ging die Post mächtig ab. Kultgetränk war damals dort Wodka, dazu Gildepilsener. Der Altstadtbäcker Horst von nebenan hatte jede Menge wunderbar belegte Häppchen zubereitet. Carl Chen eine Mitternachtssuppe vorbereitet, und nun konnte der Wechsel in ein neues Jahrzehnt kommen. Man musste nur noch für sich aufpassen, dass man das auch noch mitbekam. Aber es waren eigentlich alles Schieher. Und Punkt 24 Uhr ging dann das Altstadtfeuerwerk los. Aus allen Kneipen dort kamen die Leute auf die Gassen, wünschten sich ein gutes neues Jahr und ließen ihre Böller und Kracher los. Das ist dann dort besonders konzentriert und alle waren auch sehr gut präpariert. Das Silvesterfeuerwerk in der Altstadt ist wohl dann auch das größte in ganz Hannover. Alles war in den Feuerwerksschein gehüllt, vor allem die Marktkirche, das Wahrzeichen und eines der imposantesten Gebäude der Stadt. Aber auch die anderen historischen Gebäude wurden durch das Feuerwerk in einen magischen Schein versetzt. Nun wurde auf den Gassen weiter gefeiert. So eine Art Straßenkarneval. Es gab ja jede Menge Kneipen und Bars dort und alles versammelte sich nun gemeinsam auf der Straße, die Wirte öffneten Türen und Fenster, damit die Musik nach draußen klang. Um die Kälte kümmerte sich niemand, die Nacht hatte alle erhitzt. Es wurde auf den Straßen getanzt und getrunken. Shampoos, Bier, Schnaps. Das Motto lautete nur, so einen Jahrzehntwechsel können wir nur alle 10 Jahre feiern, also lasst es krachen. Natürlich kannte man auch den einen oder anderen aus den anderen Kneipen. Die Altstadtgemeinschaft war ja eine große Familie. Und es waren ja fast alle so im gleichen Alter, eben lebensfrohe Weiblein und Männlein. Und die meisten auch noch solo oder wieder solo. Jedenfalls war es eine grandiose Silvesterfeier, der Jahrzehntwechsel in die 1980er. Nach der Feierei in den Gassen der Altstadt, ging es dann wieder drinnen weiter. Ich erinnere mich zunächst nur noch, dass es schon hell wurde, als ich in die Taxe stieg, irgendwie wohl auch nicht allein. Und es wurde am 1. Januar auch wohl erst spät hell. Jedenfalls dann im Appartement wohl aufs Ohr gehauen, aber den Wecker gestellt, denn ich wollte traditionell das Neujahr Skispringen aus Garmisch sehen. Als dann der Wecker klingelte und ich mühsam nach dieser kurzen Nacht die Augen aufbekam, stellte ich fest, dass ich das Neujahrsspringen wohl nicht allein schauen musste. Das neue Jahrzehnt begann so doch recht angenehm.
Der Jahreswechsel von 1979-1980 markierte den Übergang in ein neues Jahrzehnt voller Veränderungen und Hoffnungen.
Mit der Altstadt-Clique hatten wir unsere Höhepunkte an Himmelfahrt, beim Jazz vor dem neuen Rathaus mit Mr. Ackerbilk, beim Schützenausmarsch an unserem Stammplatz in der Altstadt und beim Altstadtfest mit der Saragossa Band. Aber es gab auch immer wieder ganz Überraschendes, und so kam auch die Spontanität wieder in mein Leben zurück.
Wieso etwas damals Anfang der 1980er Jahre aussah, dazu auch ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 16, Folge 2.
Und dann irgendwann Anfang November unsere spontane Fahrt zum Fischmarkt nach Hamburg. Es war wie immer einer dieser nicht enden wollenden Samstagabende bzw. Samstagnächte. So gegen 23.30 Uhr muss es gewesen sein, als jemand aus der Runde auf die Idee kam, man müsste mal wieder zum Fischmarkt nach Hamburg. Wir alle waren ja wie immer ungeduldig und spontan, so dass sich sofort die Frage stellte, wieso nicht sofort. Nun war es das Problem, dass keiner mehr wirklich Auto fahren konnte. Ich selbst war ja sowieso irgendwie bahnaffin, also rief ich von Karlchens Telefon bei der Auskunft der damaligen Deutschen Bundesbahn an, und tatsächlich es fuhr gegen 4 Uhr ein Nachtzug von München kommend nach Hamburg. Das passte. Es waren so circa 18 bis 20 Personen, die sich dieser Exkursion anschließen wollten. Da noch Zeit war, konnten wir auch noch etwas vorglühen. Carl Chen, Unser alles geliebter Wirt war natürlich sofort auch bei der Sache und packte auch genügend kleine Flachmänner ein, damit unterwegs keiner dehydrierte. Fürsorglich wie immer. Und so machte sich dann so nach 3 Uhr eine größere, etwas grölende Horde aus der Altstadt auf zum Hauptbahnhof Hannover. Ein Fahrkartenschalter hatte geöffnet und jeder bezahlte seine Fahrkarte über den Drehteller einmal hin und zurück Hamburg Hauptbahnhof. Der Zug war pünktlich und ab ging es in die Hansestadt. Für die anderen Fahrgäste im Waggon, die wohl alle geschlafen hatten oder schlafen wollten, war nun leider die Nacht vorbei, denn von unserer Truppe wollte wohl niemand schlafen. Die Fahrt nach Hamburg dauerte damals wohl gut 2 Stunden, so dass wir kurz nach 6 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg ankamen. Dort gab es erstmal an irgendeinem Kiosk heißen Kaffee, es war ja bereits November und schon empfindlich kalt. Dann alle People in die U-Bahn Richtung Landungsbrücken und von dort über die St. Pauli Hafenstraße zum Fischmarkt. Dort war schon richtig Betrieb, viele Frühaufsteher und Touristen. Ein richtiges Gedränge dort. Und da waren sie dann, alle Dieter, Bananenjub und wie die alle hießen damals. Es wurde alles lautstark pfeilgeboten, Pflanzen, Obst, Wurstwaren, Käse, lebende Gänse und Hühner. Und zu einer solchen Fischmarktsause gehörte natürlich auch eine Einkehr bei Eierkarl. Und zwar dem Ureierkarl. Das war seinerzeit eine Fischmarktinstitution. Eine Kneipe, in einem alten Speichergebäude. Vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade reinlich und hygienisch. Eigentlich ein dunkles Loch, gefühlt wohl nur mit 1 oder 2 Glühbirnen unter der Decke. War vielleicht auch besser so, damit man vieles, vielleicht auch die Typen dort, nicht so richtig erkennen konnte. Beim Eintreten blieb man erst einmal fast mit den Schuhsohlen am Boden kleben. Der Tresen war auf der ganzen Länge gekachelt. Bier gab es nur aus Flaschen, Astra-Bomben, Gläser wohl aus Sicherheits- und Hygienegründen gar nicht. Ich stand so am Tresen und hatte, wie wohl der Rest unserer Truppe, die Mädels waren aber aus ästhetischen Gründen nicht mit reingekommen, eine Flasche Astra in der Hand, als ich es nebenan plätschern hörte. War wohl die dort angesagteste Art der Entleerung, jedenfalls wusste ich dann, weshalb der Tresen gefliest war. Ich war ja das erste Mal dort, aber mein Freund Karl Chen kannte das natürlich, da er mit seinen Gästen früher schon öfters hier war. Aber er wollte uns diese Attraktion des damaligen Hamburger Fischmarktes, der auch noch viel authentischer war als heute, unbedingt nicht vorenthalten. Und das war gut so. Auf dem Fischmarkt roch es noch nach echtem Fisch und es war noch nicht alles so aufgeräumt und geordnet. Aber es gab natürlich auch die leckeren Fischbrötchen, Aal, Matjes, Bismarck, Krabben, alles frisch und lecker. Allein dafür hatte sich die Fahrt dorthin schon gelohnt. Und zum Abschluss einer solchen Hamburg-Sause gehörte natürlich dann auch noch eine große Hafenrundfahrt. Die gab es zu der Zeit auch noch fast in der ursprünglichen Form, auch wenn der Hafen sich bereits veränderte. So gab es noch die verschiedenen Hafenbecken und Lager- und Speicherhäuser, für die verschiedenen Güter. Es gab noch den Bananenhafen, es gab noch den Papierhafen, es gab noch die Kaffeespeicher, es gab noch die Teespeicher, es gab noch den Massenguthafen, es gab noch die Teppich- und Tuchspeicher, es gab noch die Gewürzspeicher, es gab noch den Erzhafen, es gab noch den Stückguthafen, es gab noch den Schwerguthafen mit seinen Kränen. Begleitet wurde diese Hafenrundfahrt durch eine einmalige Unterhaltungsshow über das Mikrofon des Schiffes mit dem Ansager und unserem Karl Chen, die sich eine kaum zu überbietende Entertainment-Einlage für alle Beteiligten auf dem Schiff lieferten. Die Lachmuskeln wurden bis zum Schmerzpunkt strapaziert. Ein Duell zwischen einem Hamburger Original und einem hannöverschen Original. Mehr Entertainment auf einer Hafenrundfahrt geht wirklich nicht. Aber immer, wenn es am schönsten ist, heißt es Abschied nehmen. So begaben wir uns also wieder Richtung Hauptbahnhof, ab in den nächsten D-Zug Richtung Hannover und so am Nachmittag waren wir wieder in unserem Wohnzimmer, der London-Schenke. Dort noch 1, 2 Absacker und dann für mich in eine Taxe und ab ins Apartment, ich glaube auch allein, Dusche und ab ins Bett.
Der Besuch des Fischmarktes in Hamburg zu Beginn der 1980er Jahre war eines dieser unvergesslichen Abenteuer und des gemeinsamen Erlebens der 80er Jahre.
Nach meinen unkonventionellen Jobs in den 1970ern waren es in den 1980ern dann ultrakonventionelle, aber sehr gut monetär ausgestattete Jobs, auf durchweg eigenständiger Entscheidungsebene. Das ermöglichte mir auch bereits einen etwas elitären und unabhängigen Lifestyle.
Lifestyle in den 1980er Jahren, Wirtschaftsboom, Konsumkultur und Luxusautos.
Die 1980er Jahre waren eine Zeit des Wandels und der kulturellen Dynamik, die den Lebensstil vieler Menschen prägte. In diesem Jahrzehnt erlebte die Welt eine Fülle an musikalischen, modischen und gesellschaftlichen Trends, die den Lifestyle der Zeit widerspiegelten. Es war eine äußerst spannende Zeit, die auch von einer Vielzahl kultureller, politischer und technologischer Entwicklungen beeinflusst war. Die Musik spielte eine zentrale Rolle in den 1980er Jahren. Popmusik, New Wave, Synthie-Pop und Rockballaden bestimmten die Charts und die Musikszene. Künstler wie Madonna, Michael Jackson, Prince und Duran Duran und Bands wie U2, The Police und Guns N' Roses prägten nicht nur den Sound der Zeit, sondern auch die Mode. Wobei weder diese Musik noch diese Künstler, bis auf Prince, meinen Geschmack trafen. Ich blieb da lieber Retro. MTV wurde zu einer wichtigen Plattform für Musikvideos und trug zur Verbreitung neuer Trends und Stile bei. Die Filme und Fernsehshows der 80er Jahre haben ebenfalls einen großen Einfluss auf den Lifestyle dieser Zeit gehabt. Filme wie Flashdance, Footloose und Dirty Dancing zeigten den Tanz und die Leidenschaft der Jugendkultur. TV-Serien wie Miami Vice und Knight Rider präsentierten einen glänzenden und glamourösen Lifestyle, der von schnellen Autos, schönen Menschen und pulsierender Musik geprägt war. Diese Jahre waren aber auch geprägt von einem Konsumrausch, der sich in der Gier nach Luxusprodukten, Designerkleidung und teuren Autos zeigte. Auch ich war bei diesem Trend mit den Autos dabei.
Dazu auch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 18, Folge 9.
Nun war es so, dass aufgrund meiner bisher erbrachten beruflichen Leistungen ich auch meinen Marktwert entsprechend einschätzte. Ich hatte insgesamt einen relativ sehr gut dotierten Job, hatte Ersparnisse, deren Grundstock unter anderem noch aus meiner Zeit auf Sylt und auf der Messe geschaffen wurde. Also sollte man sich, außer meinen Reisen nunmehr zu Peter in die USA und meinen nicht immer ganz billigen Ausflügen mit den Mädels, auch mal was Außergewöhnliches gönnen. Bei Carl Chen verkehrte auch Marco, so eine Art Sohn. Papa hatte wohl landwirtschaftliche Fläche, die er zu Geld machte, und Marco lebte wohl auch davon. Er fuhr einen weißen Porsche 911 Turbo in Martini-Optik. Ein heißes Gefährt. Irgendwann im März oder April 1984 kamen wir bei Carl Chen so ins Gespräch darüber und ich sagte beiläufig, so ein Gefährt hätte ich auch mal. Worauf Marco erwiderte, kannst du haben. Ich nahm zunächst diese flapsige Antwort nicht weiter ernst. Doch so langsam, in der weiteren Unterhaltung wurde da ein richtiges Verkaufsgespräch daraus. Marco brauchte wohl irgendwie Cash wegen eines Immobiliendeals mit seinem Vater. Und ich hatte etwas bare Mittel zur Verfügung. Das Fahrzeug war 2,5 Jahre alt und hatte ca. 25.000 Kilometer gelaufen. Der Preis, den er haben wollte, lag so im oberen fünfstelligen Bereich. Als ich ihn auf einen mittleren fünfstelligen Betrag runtergehandelt hatte, habe ich dann schnell zugeschlagen. Nun war ich Besitzer eines Porsche 911 Turbo, weiß in Martini-Optik. Ein Handschlaggeschäft, das dann ganz legal abgewickelt wurde, mit ordentlichem Kaufvertrag, Abmeldung, Ummeldung. Ich hatte zwar noch den Mittelklasse-Firmen-PKW, weshalb ich den Porsche wirklich nur zum Funfahren benutzen wollte. Und so lief es dann auch. Mal mit oder mal ohne Mädel so in etwa alle 2 Wochen richtig abfahren. Ich hatte ja eine Strecke, wo ich das Fahrzeug richtig genießen konnte. Auf die A7 Richtung Kassel und dann auf die Rhön-Autobahn, wo ich den 911 fast richtig ausfahren konnte. Bis Würzburg linke Spur. Der weiße Blitz mit Martini-Streifen war dort nun der Star. Ich im Schalensitz mit roten Hosenträger-Sicherheitsgurten, mal mit mal ohne Beifahrerin, so war ich dann an einigen Wochenenden auf dem Weg nach München. Entweder Freitagabends oder meistens samstags ziemlich früh, war die bessere Zeit. Ziel in München war dann in der Schwanenthaler Straße das Hotel von Radi, Petar Radenkovic, bin ich Radi, bin ich König.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich.
Dem ehemaligen Torhüter der 60er und zu seiner Zeit wohl auch der populärste Torhüter der Bundesliga, der nach eigener Einschätzung ohnehin bestes Torwart von Welt gewesen sei. Nebenan war eine Parkgarage, wo der Porsche gut aufgehoben war. Radi gehörte mit Sicherheit zu den schillerndsten Personen des sonst eher steifen Bundesliga-Geschäfts. Er war der berühmteste Torwartfeldspieler Deutschlands. Leider habe ich ihn dort nie persönlich kennengelernt. Es waren allerdings immer recht kostspielige Ausflüge für mich. Der Verbrauch war bei fast Vollgas nicht gerade gering. Dann natürlich München bei Charles Schumann im alten Schumanns in der Maximilianstraße. Und wenn ein Mädel dabei war, war es zwar schöner, aber expansiver. Und sonntags dann immer wieder zurück, aber war schon eine super Zeit mit dem Turbo. Den Porsche habe ich dann 1,5 Jahre gefahren und dann sehr günstig weiterverkauft. Im Mai des Jahres kam mir dann auch der Gedanke, ich könnte schon einmal etwas für meine Altersvorsorge tun. Und als seriöser und durchaus verantwortungsbewusster Kaufmann sah ich als sicherste und wertbeständigste Anlage die Investition in Steine, sprich in Immobilien bzw. Wohneigentum. Also informierte ich mich zunächst über angebotene Objekte in Hannover und stieß dabei auf ein sehr interessantes Objekt in Fahrenwald. Eine offene Wohneinheit in einem Altbau, so aus den 1920ern, in einem ausgebauten Dachgeschoss über 2,5 Ebenen mit Dachterrasse und Balkon in Südwestlage mit ca. 100 Quadratmeter Wohnfläche, Küche und 2 Bädern. Besichtigt, gesehen, begeistert, gekauft. Das Objekt lag in einer ruhigen Seitenstraße unweit der Fahrenwalder Straße und des Fahrenwalder Platzes, also sehr zentral. So etwas ist zwar nicht gerade sehr billig, war aber trotzdem günstig und da ich ausreichend Eigenkapital zur Verfügung hatte, letztlich vielleicht sogar ein Schnäppchen. Nun hatte ich schon mal 2 Dinge, die ein Mann braucht, Porsche und Immobilie. Auf der unteren Ebene meiner Wohnung befanden sich eine große Wohnküche mit Balkon, ein Bad mit Wanne und die Wohnebene, so etwas aufgeteilt in 3 einzelne Abschnitte, wovon ein Bereich als Arbeitsbereich von mir genutzt wurde. Von der Wohnebene ging eine Wendeltreppe hinauf in das Dachgeschoss, einen kombinierten Schlaf-Wohnbereich, zur Straßenseite mit Dachfenstern. Dort gab es ein weiteres Bad mit Dusche sowie zur Hofseite in die Dachschräge hineingeschnittene durchgehende Fensterfront mit Schiebetür zur großen Dachterrasse, sowie Einbauschränke. Auf der halben Dachebene im Spitzdach war noch einmal eine Zwischendecke eingezogen mit einem nutzbaren Raum, allerdings nicht in Stehhöhe. Diese Ebene wurde zunächst von mir nicht genutzt. Da mein Apartment im Roderbruch ja teilmöbliert war, musste ich mich nun hier auch größtenteils neu einrichten. Und dann war es soweit, es startete die große Einweihungsfete mit der Altstadtklique einschließlich Karl Chen natürlich, Verwandten und Bekannten und meinen direkten Nachbarn Ulla und Hans, die in der Parallelwohnung nebenan wohnten. Trotz dieser Sause sah die Wohnung hinterher, nach dem Aufräumen, genauso aus wie vorher, also keine bleibenden Kollateralschäden. So hatte ich nun einen weiteren Schritt in meiner Lebensplanung vollzogen.
Der Aufstieg des Yuppies und die Gier nach Luxusprodukten und teuren Lebensstilen prägten die Ära des Greed is Good.
Der Technologieboom der 80er Jahre veränderte auch den Lebensstil vieler Menschen. Personalcomputer und Videospiele wie der Commodore 64 und das Nintendo Entertainment System wurden populär und brachten eine neue Form der Unterhaltung in die Haushalte. Walkmans ermöglichten es den Menschen, ihre Lieblingsmusik überall hin mitzunehmen, und der VHS-Rekorder veränderte die Art und Weise, wie wir Filme schauten. Die Modetrends waren oft gewagt und auffällig. Aerobic und Fitnesswaren verbreiteten sich ebenfalls in dieser Zeit, und Trainingskleidung aus Ballonseide wurde auch außerhalb des Fitnessstudios getragen. Und es war auch die Zeit großer politischer Veränderungen, sowohl im In- als auch im Ausland. Der Kalte Krieg erreichte seinen Höhepunkt, während die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion zunahmen. Gleichzeitig erlebte die Welt politische Umwälzungen wie den Fall der Berliner Mauer und das Ende der kommunistischen Regime in Osteuropa. In den 1980ern war mein persönliches Lebensgefühl von einer Mischung aus Abenteuerlust, Entdeckungen und der Suche nach Identität geprägt. Die Wochenenden in der Altstadt und bei Karl Chen waren ein fester Bestandteil meines Lebens, und sie brachten stets neue aufregende Erlebnisse mit sich. In diesen Momenten fühlte ich mich lebendig und frei, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erfahrungen. Es war eine Zeit, in der ich meine Identität und meine Beziehungen, insbesondere zu Frauen, erkundete. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos.
Auch hierzu gibt es noch einmal einen Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 18, Folge 7. Schneehase, Lepus timidus, am Wendelstein.
Das Jahr 1983 hatte dann doch das eine oder andere Ereignisreiche für mich persönlich wieder zu bieten. Wobei dazu natürlich auch die Wochenenden in der Altstadt und bei Karl Chen gehörten, die schon das eine oder andere Abenteuer brachten. Später sang dann auch Westernhagen.
Was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos.
Ich war im Winter, im Februar eine Woche Skifahren, hatte mir ein Gebiet ausgesucht, wo ich gut und schnell mit dem Zug hinkam, wollte nicht mit dem Auto fahren. Da bin ich auf das Skigebiet Sudelfeld in Bayerisch Zell gekommen, in der Nähe vom Wendelstein. Ging wunderbar. Auf der jetzt elektrifizierten Strecke von Hannover bis München mit dem D-Zug erster Klasse war es eine komfortable Fahrt. In München umstieg am Starnberger Flügelbahnhof in den Zug direkt bis Bayerisch Zell, Endbahnhof. Bei Umstieg hatte ich noch etwas Zeit für ein paar Weißwürste und eine halbe Maß dort am Bahnsteig. Dann ab nach Oberbayern. Zimmer im Gasthof zur Post. Super Landhaus-Style-Zimmer mit Balkon und Blick auf den Wendelstein. Es war die Faschingswoche, ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Das Haus war voll mit jungen Gästen. Am gleichen Abend dort noch mit einer kleinen Gruppe, 2 Männer und 3 junge Frauen, angefreundet und für den nächsten Tag zum Skifahren verabredet. Natürlich war am Abend auch irgendwie durchgedrungen, weiß auch nicht wie, dass ich Skilehrer in Österreich war. Und es war natürlich ein lustiger Abend, dann auch noch mit den anderen Gästen. Es war ja Faschingsfreitag und das Faschingswochenende stand bevor. Fasching ist ja nun auch die Zeit der Bützchens, irgendwie mag ich diese Tage. Und die Polonaise, die da immer wieder durch die Wirtstube ging, erinnerte mich dann an meinen 35. Geburtstag. Vom vielen Singen und Grölen war ich inzwischen ganz heiser, aber für ein Bützchen macht man ja alles mit. Irgendwann aber dann doch aufs Zimmer und am nächsten Morgen ein hervorragendes Frühstück, mit allem, was die bayerische Seele so hervorzaubern kann. Dann mit den anderen die Skier geschultert und erst einmal zur Talstation der Sudelfeldbahn. Oben dann ein hervorragendes Familienskigebiet mit vielen leichten und mittelschweren Pisten. Die fünf, mit denen ich da hoch bin, kamen vom Niederrhein aus der Nähe von Mönchengladbach. Also doch auch recht Faschings- oder Karnevalserprobt. Da wir alle das Gelände noch nicht kannten, fuhren wir erst einmal alle Lifte mehr oder weniger ab. Es waren alles keine absoluten Anfänger, hatten alle schon einige Stunden Skiunterricht hinter sich und so konnten wir durchweg gut zusammenfahren. Man vertraute mir, so dass ich immer vorfuhr und die Pisten bzw. Lifte dann aussuchte. Machte richtig Spaß mal wieder so ungezwungen Skifahren und alle waren gut drauf. So fuhren wir den ersten Tag durch. Am Abend in der Wirtstube beim Essen verabredeten wir dann, da ja das Gelände nun weitestgehend bekannt war, dass wer möchte natürlich auch individuell fahren sollte. Treffpunkt sollte dann immer die Speckalm sein. Dieser Abend wurde dann nicht so lang. Im großen Saal war zwar eine Faschingsveranstaltung, zu der dann die beiden Jungs und ein Mädel gingen. Ich blieb dann noch mit den zwei anderen, sehr aparten Mädels ein wenig sitzen. Wir quatschten noch etwas, aber dann gingen die auch aufs Zimmer, so dass ich mich ebenfalls zur Ruhe begab. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück bei herrlichem Sonnenschein dann wieder hoch aufs obere Sudelfeld. Zunächst sind wir noch ein paar Mal zusammengefahren, aber dann fuhren die Jungs und zwei Mädels mal eine andere Piste. Ich fuhr nun mit dem einen Mädel in dem weißbunten Ski-Overall, die fahrtechnisch sehr sauber und sehr sportlich fuhr. So konnten wir durchaus auch zusammen schon mal ambitionierter kusen. Später wollten wir dann auch versuchen, die schwarzen Vogelsang und Rossgasse zu bewältigen. Machte richtig Spaß mit ihr. Die Truppe waren fünf Freunde, wobei ein Pärchen war, die anderen beiden waren noch nicht richtig zusammen irgendwie. Und das Mädchen, das mit mir fuhr, war so gut wie verlobt, aber der fast Verlobte war beruflich in den USA für 3 Wochen, so dass sie also ohne Begleitung hier war. Die waren alle so zwischen 26 und 31 Jahre. Nach dem Skifahren dann vor dem Abendessen vorbereiten für die Feier in den Rosenmontag hinein. Da galt es natürlich Stehvermögen zu haben. Und vor allem, man musste sich ja auch etwas kostümieren. Ich war ja auch nicht ganz unvorbereitet in solch eine Situation hineingefahren. Meine Kostümierung entsprach dann auch meinem Lebensweg. Ich ging als Matrose. Und ich hatte ja auch noch jede Menge Original-Accessoires, einen Original-Ex-Kragen, einen Original-Knoten, eine Original-Tellermütze mit Original-Mützenband erstes U-Boot-Geschwader. Dazu hatte ich mir in Hannover eine weiße Hose und eine weiße Matrosenbluse als Faschingskleidung gekauft. Auf die Bluse habe ich Original-Marineabzeichen geklebt, und zwar Waffentaucher, Kampfschwimmer und noch irgendwas. Hatte ich alles ja damals organisiert, inklusive einer Original-Bootsmannsmartenpfeife mit Kordel. So trat ich dann an zur langen Faschingsnacht. Wir sechs hatten einen Platz im Poststüberl reserviert. Alle Plätze und alle Räume waren belegt. Es gab leckere bayerische Schmankerln und dazu zünftige Musi, mal bayerisch, mal rheinisch.
Denn überall, wo Blechmusik erklingt, ihr Liebelein, ja, da herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, da geht's, Humba, 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 Tedre.
Danach wurde gesungen, geschunkelt, getanzt, was das Zeug hergab. Nun waren diese volkstümlichen Tänze, wie Walzer und sowas, nicht gerade meine erste Leidenschaft, aber meine Begleitung, mein Schneehase, hatte da ein sehr treibendes Temperament. Gott sei Dank war das da im Poststüberl so eng mit den ganzen Leuten, die da tanzen wollten, dass man wegen Platzmangel sich eh nicht richtig bewegen konnte und man sowieso deshalb auch immer sehr eng aneinander gepresst wurde, was mir dann schon wieder eher entgegenkam. Und vor allem, immer wieder Bützgschen von allen Seiten und allen möglichen Anwesenden. Ich bestellte dann auch eine Flasche Sekt nach der anderen für die Runde. Dort wurden dann wiederum Runden mit irgendwelchen Likörchen bestellt. Wie gesagt, eine sehr karnevalserprobte Truppe, die Leute vom Niederrhein. Immer wieder zog mich mein Snobani auf die kleine Tanzfläche, wo man gar nicht tanzen konnte, dafür sich aber immer näher kam. Irgendwie wurde ich auch immer wieder auf mein Kostüm angesprochen, weil das so original aussah. Und da war dann wieder dieses Erstaunen, das ich damals auch in Klein Hartpenning erlebt hatte, ein ehemaliger Matrose als Skilehrer. Also, als Matrose, da bist du noch wer in Bayern, wie damals auch Peter und ich, als wir in Uniform in Rottachegern waren. Aber weiter ging es: Sekt, Likör, Singen, Schunkeln, Bützgschen, Polonaise, Tanzen, nun aber enger. So nach Mitternacht wurde die Musik dann zwischendurch auch schon mal romantischer. Aber immer wieder dann wurde die Stimmung unterbrochen durch erneute Faschingsgassenhauer. Draußen war eine sternenklare Nacht. Es war wohl so knapp um 0 Grad, gerade richtig, damit die Pisten noch hielten. Und irgendwie ging ich dann mal zum frische Luftatmen vor die Tür. Mein Snowbunny wollte auch mal Luft schnappen. Und so standen wir dort vor dem Gasthof, blickten auf den Wendelstein und die Lichter dort, die von der Hütte und der Seilbahnstation zu sehen waren, und auf die Sterne am Firmament. Mehr Stimmung ging nicht. Naja, es kam, was kommen konnte, irgendwie kam man sich näher. Wir sind dann aber wieder rein, wo die Party immer noch richtig in Schwung war. Also die nächste Flasche Sekt auf mich, mit allen wieder angestoßen, Bützgschen auch von den anderen Mädels. So ging dann das noch bis, ich weiß nicht wann, aber es dämmerte schon, als wir alle dann auf die Zimmer gingen. Mein Snowbunny hatte das Zimmer zusammen mit dem anderen Mädel, so dass sich die Frage, zu mir oder zu dir, so nicht stellte, weil es ja nur eine Antwort gab. Der nächste Tag begann dann erst am Mittag, wobei die Wirtsleute das Frühstück Open End eingerichtet hatten. Snowbunny huschte dann schnell zu der Freundin ins Zimmer und diese wurde vergattert. Irgendwann trafen dann einer und eine nach dem anderen zum verspäteten Frühstück ein und wir verabredeten natürlich, dass wir dann anschließend auf die Pisten gehen, und zwar auch mit minimaler Verkleidung, aber so, dass es dem Rosenmontag entsprach. Ich hatte Exkragen und Knoten um und Tellermütze mit Kingummi auf. Zwischen mir und Snowbunny war die Situation jetzt etwas unentspannter. Wir mussten ja uns etwas zurückhaltender benehmen. Oben dann im Zweiersessel verabredeten wir uns wieder ganz normal und entspannt zu benehmen, es war ja nur der Alkohol und so. Ich konnte ja auch mit so einer Situation da schon leichter umgehen. Trotzdem fuhren wir jetzt erstmal den ganzen Nachmittag sehr entspannt zusammen mit der ganzen Gruppe und nicht zu heftig und bekamen so auch den Kopf wieder frei. Beim Essen am Abend ging es dann alles auch schon wieder besser, so dass doch auch schon mal der eine oder andere Tropfen Alkohol wieder floss. Es war ja auch Rosenmontag und deshalb, wieder in die Kostüme geschmissen und noch einmal ins Poststüberl. Schunkeln, singen, singen, schunkeln. Getanzt wurde nun weniger, aber Sekt gab es trotzdem wieder und Bützgschen. Snowbunny hielt sich aber jetzt etwas vornehm zurück, jedenfalls so lange, bis sie von den anderen wieder animiert wurde. So wurde das dann auch wieder ein netter, geselliger Abend, aber nicht so lange. So gegen 1 Uhr verabschiedeten sich die ersten und nach gingen auch die anderen, auch Snowbunny. Ich ging dann auch auf mein Zimmer, mit einem nicht ganz so schweren Kopf wie davor, stellte mich noch auf den Balkon. Es war wieder eine sternenklare Nacht und ich schaute auf den Wendelstein, wo das Mondlicht die Spitze in einen idyllischen Schein hüllte. Da klopfte es an meine Tür und Snowbunny stand dort. Am nächsten Morgen waren dann alle wieder gemeinsam beim Frühstück und es ging auch wieder zusammen auf das obere Sudelfeld. Den ganzen Tag schien die Sonne. Ich fuhr nun auch abwechselnd mit den anderen Mädels und Jungs, wobei ich den Mädels auch noch ein wenig bei der Technik Privatunterricht gab. So ging es dann den Rest der Woche hindurch, wobei sich auch weiterhin die Frage, zu mir oder zu dir, immer von selbst beantwortete. Inwieweit nun bei den anderen irgendetwas durchgedrungen war, konnte ich nicht so nachvollziehen, aber ich denke, man ist da dann ganz diskret drüber hinweggegangen. Und immer mal wieder fuhr ich mit Snowbunny, dann mal wieder mit den Mädels oder mit den Jungs. Es war dann ein sehr intensives Skifahren und wir hatten alle Pisten durch. Ich bin dann mit Snowbunny auch am letzten Tag, den Freitag, die Schwarzen noch gefahren. Snowbunny ist hervorragend darunter gekommen. Dann war die Zeit rum. Noch einmal ein gemeinsames Abendessen. Wir tauschten mit allen Telefonnummern aus und verabredeten uns, wenn ich mal wieder in Krefeld bin, dass man sich dann irgendwie mal treffen könnte. Dieser letzte Abend endete dann auch früh. Die Truppe war mit 2 PKW da und wollte dann auch am nächsten Morgen zeitig los. Snowbunny blieb noch ein bisschen bei mir sitzen. Wir sagten uns gegenseitig, wir hatten eine schöne Zeit, werden uns ja wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, aber können vielleicht trotzdem mal telefonieren. So endete eine wunderschöne Faschingswoche in Bayrischzell. Ich am nächsten Morgen wieder mit meinen Skiern und Gepäck in den Zug nach München. Dort wieder beim Umsteigen ein paar Weißwürste und eine halbe Maß, dann in den D-Zug ins erster Klasse Abteil nach Hannover. Eine sehr entspannte Rückfahrt mit einer sehr schönen Erinnerung im Gepäck. Später habe ich dann mal ihre Telefonnummer angerufen, aber dort meldete sich dann eine Männerstimme. Das war es dann leider mit Snowbunny. Aber nach Bayrischzell bin ich dann doch noch öfters gefahren. Und da diese Folge nun auch irgendwie romantisch war, dazu dann auch ein romantischer musikalischer Übergang in Your Deep Blue Eyes.
For Snow Bunny.
Es war die Zeit der Selbstfindung, geprägt von einer Mischung aus Rebellion, Romantik und dem Wunsch nach Selbstbestimmung.
Insgesamt waren die 1980er Jahre eine Zeit des Überflusses, des Optimismus und der Selbstentfaltung. Die Menschen strebten nach Individualität und Ausdrucksmöglichkeiten in allen Bereichen ihres Lebens, sei es durch Mode, Musik, Technologie oder Konsumverhalten.
Eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Oh.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.